sind meine Portgeschichten. Überleben trotz Krebs. Weil Krebs nie weggeht. Denn wenn er weg ist, bleibt er in den Gedanken. Hallo ihr Lieben, hier bin ich, Gabi von den Portgeschichten. Viele von euch kennen mich ja schon von meinem gleichnamigen Blog, den Portgeschichten bei WordPress. Mit dem ich 2011 angefangen habe, da habe ich ihn nämlich entdeckt, den Knoten, links, nach außen gewachsen, was gut so war, denn sonst säße ich jetzt nicht hier. Meine Freundin hat mich damals begleitet, selber Jahre zuvor von Brustkrebs betroffen. Ohne sie wäre mir vieles viel, viel schwerer gefallen. Denn es ist schwer, mit jemandem darüber zu reden, überhaupt jemanden zu finden, der ohne Angst mit einem reden kann. Und so habe ich mich entschlossen, einen Blog zu schreiben, alles rauszulassen, was sich da in mir aufbaut. Und so sind sie entstanden, die Portgeschichten. Heute geht es um meine Zeit im Krankenhaus, um die Zeit vor der Operation und um die Zeit nach der Operation. Ich war 5 Tage insgesamt nur im Krankenhaus. Das ist ja heute sowieso unglaublich, wie schnell man wieder entlassen wird. Aber es war auch gut so. Also irgendwann ist auch gut. Ich weiß, wie ich eingeliefert wurde, da wurde mir zum ersten Mal so richtig bewusst, du bist jetzt in so einer Mühle drin und da kommst du nicht mehr raus. Wenn man sich normalerweise im Leben für irgendwas entscheidet, dann kann man das machen. Zum Beispiel, man entscheidet sich, ich spiele Tennis. Dann meldet man sich im Tennisverein an und dann merkt man vielleicht, nee, das ist doch nichts für mich. Und dann geht man wieder. Und ich habe mich halt entschieden, ich gehe in dieses Krankenhaus, ich lasse mich von meiner Operateurin operieren. Mein Professor hat sie mir ja wärmstens empfohlen. Er kannte sie, sie war Oberärztin bei ihm gewesen. Auch damals, als er mich operiert hatte, da war sie auch dabei. Die ist gut, die kann das und die kann das wirklich. Die ist wirklich gut. Und dann bin ich dahin und dann gibt es kein Zurück mehr. Also irgendwie, dann begreift man auch, was man hat. Und dann sieht man, da sitzen ja ganz viele andere noch. Diese Sinologie in der Klinik, da sitzen ganz viele andere Frauen, die von Brustkrebs betroffen sind. Und da kommt man nicht mehr raus. Ich wurde dann halt aufgenommen und musste einige Untersuchungen durchlaufen. Die Ärzte hatten sich entschieden, das Knochensintigramm und ich weiß jetzt heute nicht mehr genau, was alles genau vorher gemacht werden sollte, bevor ich operiert werde. Da wurde dann einiges untersucht und es wurde festgestellt, es ist nichts weiter da. So. Dann wurde die Operation vorgezogen, weil eine andere Frau krank geworden ist. Da habe ich noch gedacht, das ist ja lustig, krank geworden. Ja, was sind wir denn alle hier? Naja, nur sie hatte eine Erkältung und konnte deswegen nicht operiert werden. Ich lag den ersten Tag mit einer netten Frau zusammen, die dann allerdings ein Einzelzimmer bekam, weil sie auf beiden Seiten operiert wurde und brustaufbauend operiert wurde und weil das so schwierig zu pflegen war und weil die so viel Betreuung brauchte, dass man das ihr nicht mit anderen zumuten wollte. Und so kam die halt in ein anderes Zimmer und ich war dann alleine. 9. Etage im Krankenhaus waren die Betten von der Senologie und ich hatte einen wunderbaren Blick über Düsseldorf. Ich hatte mein iBook mit, so ein altes Notebook von Mac, es gibt es heute keine mehr. Es gab dort Internet, das heißt, ich konnte surfen, ich konnte mailen, konnte meine Freunde und Freundinnen erreichen. Das war schon gut. Ja, meine Operation wurde vorgezogen, zack, war ich dran. Das war gut, dass das so schnell war. Ich hatte keine Zeit zu überlegen, ich hatte keine Zeit, Angst zu haben, gar nichts. Das ging alles so rupp, rupp, rupp und meine Operateurin machte mir auch Mut. Die sagte, das schaffen wir schon. Ne? Es war ein Routineeingriff für sie. Also. Und es war auch klar, dass brusterhaltend operiert wird, wie das heißt. Also mir wurde nur, in Anführungsstrichen, der Tumor entfernt und Lymphknoten und so. Ja, und dann wurde ich wach. Die Operation selber, die habe ich natürlich nicht mitbekommen, aber den Weg in den Operationssaal, der ist in diesem Krankenhaus, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber der ist wirklich filmreif. Man wird da runtergebracht und dann wird man auf ein Fließband gelegt. Wirklich wahr, auf ein Fließband mit Decke drüber und dann rutscht man. Man kriegt dann so eine Infusion, die ganzen Vorrichtungen sind da. Man rutscht dann über dieses Fließband und kriegt dann diese Hektik auch damit. Das ist wie in einer Fabrik, wie in der Fabrikhalle. Da rutschen ganz viele Patienten über diese Fließbänder. Das sind so Straßen, die in die einzelnen Operationssäle führen. Wenn man da ankommt, ist man schon längst im Betäubungsnirvana. Aber das war, leitende OP-Schwester, das war so ein Dragoner. Wie auf so einem Appellhofplatz hat die da ihre Befehle rausgehauen. Also das war wirklich spooky. Naja, man kriegt da nicht, also ist ganz schnell weg. Und dann wurde ich halt wach in meinem Zimmer und hatte so einen dicken Druckverband um. Also man merkt nicht viel. Ich hatte auch kaum Schmerzen. Ich kriegte Schmerzmittel und gut war. Ja, aber das, was da im Kopf abgeht, nicht, das ist nicht so einfach gut. Das ist komisch. Ich kann mich noch erinnern an die Nacht vor der Operation. Da saß ich halt auch da und blickte auf Düsseldorf, auf die Lichter. Ich hatte Licht ausgemacht. Ich hatte mein iBook auf den Knien. Also ich saß im Bett, so dass den Rücken so hoch und die Beine so hochgestellt und auch da mein iBook halt und konnte schreiben. Und schrieb meiner Freundin eine lange E-Mail. Und dann wurde mir klar, plötzlich, dass ich halt morgen operiert werde. Deswegen lag ich ja da. Und dass sie mir etwas wegnehmen. Und dann wurde ich unglaublich traurig. Ich war ja Gott sei Dank alleine. Ich konnte das auch damals niemandem erklären. Das habe ich erst hinterher in der psychoonkologischen Therapie aufgearbeitet. Ich wurde unheimlich traurig. Ich saß auch da und weinte und dann wurde mir klar, ich weine um diesen Tumor. Also das hört sich jetzt völlig Banane an. Nicht, dass ich jetzt getrauert habe, dass der wegkommt, sondern dass der überhaupt da war, dass da überhaupt etwas ist, was mir weggenommen werden muss. Dass ich mich von etwas verabschieden muss, vielleicht von meiner Gesundheit. Und also da kam eine ungeheure Trauer hoch, das dauerte so 2-3 Stunden und dann war gut. Dann habe ich mich schlafen gelegt und dann ging die Prozedur los. Ja? Also morgens wach werden, Pille schlucken und dann war ein Pfleger und eine Pflegerin, die brachten mich runter. Die beiden waren unheimlich nett und lustig. Die haben mir auch die Angst genommen. Die haben da rumgescherzt. Sie haben, ach, was glauben Sie denn, wie viel wir runterfahren? Wir fahren Sie nachher wieder hoch. Das wird alles klappen. Das hat immer geklappt. Bei uns klappt immer alles. Also die waren so richtig lustig, aufbauend. Also es hat mir sehr geholfen. Ja, und bis nachher und wir sehen uns und so. Das hat auch alles geklappt. Ich wurde operiert, der Tumor wurde entfernt, Brust erhalten, operiert, wie gesagt. Und dann kam ich wieder hoch, wurde wach. Und da ich ja nur eine Stunde operiert wurde, war ich auch jetzt nicht weiter, also war jetzt nicht so schlimm mit der Narkose. Ich bin ja mal 4,5 Stunden operiert worden. Danach ist man wirklich platt. Also das dauert eine Weile, bis man da wieder gerade kommt, aber das ging ganz flott. Und dann saß ich da, wahrscheinlich war die Narkose auch nicht so tief, keine Ahnung. Jedenfalls saß ich dann da, war alles okay, die Operateurin kam, alles wunderbar gelaufen. Lymphknoten waren so und so viel befallen, ich weiß heute nicht mehr wie viele und haben aber dann auch welche gefunden, die nicht befallen waren. Also deswegen muss auf jeden Fall eine Chemotherapie gemacht werden und Bestrahlung muss gemacht werden und ja. Und dann lag ich da. Die Heilung verlief sehr gut. Ich konnte mir das alles nicht angucken, weil ich kann das nicht sehen. Naja, die haben das alles gemacht mit der Drainage und das war alles prima. Und dann weiß ich noch, der letzte Tag, Montag sollte ich entlassen werden. Wie gesagt, ich war 5 Tage im Krankenhaus. Montag sollte ich entlassen werden und da sagte die Operateurin zu mir, Sie müssen noch mal ins MRT oder CT, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube MRT, wo so laut ist, nicht? Ja, da müssen Sie noch mal rein. Die Tumorkonferenz hat entschieden, dass Ihr Kopf noch untersucht werden soll. Und da war wieder so, wie das auch damals war, also wie ich auch im letzten Podcast erzählte, wie ich bei dem Radiologen war. Ich habe die Tragweite gar nicht begriffen. Natürlich mache ich das, klar. Wenn Sie das meinen, dass das so sein muss, dann mache ich das. Ich habe gar nicht begriffen, was das heißen kann, wenn Sie dich in so einen Apparat stecken und deinen Kopf durchleuchten, dass man da im Kopf was finden könnte. Sonst würden die das ja nicht machen. Das war mir wirklich nicht bewusst. Ich habe also alles schon gepackt gehabt, mein Köfferchen, Tasche. Mein Kumpel war schon da, der mich abholen wollte. Ich habe gesagt, hör mal, du musst noch warten, ich muss noch eine Untersuchung. Ja, klar, ich gehe einen Kaffee trinken. Dann bin ich dahin in die Radiologie und da war der Chefarzt da und sagte, ja, wir machen jetzt dies und jenes. Und dann haben sie mir das erklärt, ich habe da nur halb hingehört. Und ja, ich habe Gott sei Dank keine Angst in Enge und auch nicht, wenn sie mir so ein Apparat um den Kopf machen. Das ist also MRT, CT oder sowas macht mir nichts, Gott sei Dank. Und dann haben sie mich da rein verfrachtet, da muss der Kopf, kommt ja in so ein Gestell, ach, also auf jeden Fall wurde ich da reingeschoben und wieder raus, das hat eine Weile gedauert. Und dann machen die den Kasten so auf und dann beugt sich dieser Chefarzt runter und guckt mich an und ich liege also da und gucke so hoch und dann sagt er zu mir, ja, das möchte ich Ihnen gleich sagen, das ist ja für Brustkrebspatientinnen immer sehr wichtig. In Ihrem Kopf ist nichts, was da nicht hingehört. Das hat er wahrscheinlich gedacht, ich jubel. Ich habe den nur angeguckt und habe gesagt, ach ja. Also ich habe das gar nicht begriffen, was das heißen könnte. Und dass das also wirklich ein wunderbares Ergebnis ist. Ja, und dann bin ich noch zur Abschlussbesprechung zu meiner Operateurin. Die sagte, es ist wunderbar, Sie können jetzt nach Hause, wir haben nichts gefunden. Und ich habe so gedacht, so das rauschte so an mir vorbei. Was hätte man denn noch finden sollen? Also es war wirklich, ich bin heute froh, ich hatte ja im letzten Podcast schon gesagt, dass ich heute manchmal denke, mein Gott, was für eine gefährliche Situation, ja. Und meine Psycho-Onkologin sagte, seien Sie doch froh, dass Sie da so weg waren. Wenn Sie in dieser belastenden Situation sich auch noch mit Angst hätten vollstopfen müssen, ja, diese Angst aushalten müssen, die hatten Sie nicht. Sicherlich ist das spooky so im Nachhinein betrachtet, aber ist doch gut, dass es so war. Sie hatten keine Angst. Ja, das stimmt. Ich hatte keine Angst. Ich wusste einfach gar nicht, dass man hätte Angst haben können. Dass es etwas gab, um was man hätte Angst haben können, nämlich um das eigene Leben. Also das war mir, wie gesagt, heute sitze ich da und denke manchmal, moah, was war das, eine verrückte Situation. Wo warst du gewesen? Aber ich bin natürlich auch froh, dass ich da so leicht durchgerutscht bin. Ja, und dann war ich raus aus dem Krankenhaus. Und dann saß ich zu Hause mit meinen 3 Drainageflaschen oder 2, die an mir runterbaumelten. Oh, also das muss man wirklich nicht haben. Die werden ja dann so in Schlaufen über den Bauch geklebt, wenn man mal drauflatscht oder irgendwo hängen bleibt, damit die nicht direkt rausgerissen werden, sondern sich die Schlaufen erstmal rausziehen. Wie so, das kennt man ja so bei so Chemieanlagen, wo immer so die Rohre so komische Kurven machen, weil wenn mal was ist, damit das nicht direkt alles kaputt gerissen wird. Oh, also das, wie der mir das erklärte, da war ich schon bedient. Naja, jedenfalls mit diesen Drainagen musste ich dann nach Hause. Dann wurden die 3 waren es. Dann wurden 2 relativ schnell entfernt und eine ist mir dann, glaube ich, 3 Wochen erhalten geblieben oder so. Also ich hatte echt den Kaffee auf. Ich muss nachts öfters auf Toilette. Das ist bei mir so eine Trance-Veranstaltung. Ich kriege das gar nicht mit. Ich werde auch gar nicht richtig wach. Ich gehe auf den Klo, komme wieder zurück und lege und schlafe weiter. Aber da wurde ich richtig wach, weil jedes Mal, wenn ich lostapperte, hörte ich irgendwann Pong, 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 weil die Drainageflasche auf den Boden gefallen ist und ich die hinter mir herzog. Spätestens da war ich dann wach. Aha. Dann habe ich die wieder eingesammelt, dann bin ich mit dem Ding auf den Klo wieder zurück, habe mich wieder gebettet mit dem Teil, beim nächsten Mal wieder Pong, Pong, Pong. Ja, das war, heute lache ich darüber, damals konnte ich darüber nicht lachen, das war grauenvoll mit diesem Ding. Naja, die wurde dann nach 3 Wochen auch entfernt und dann war es gut. Also da kam dann keine Flüssigkeit mehr und dann konnte die entfernt werden. Ich musste ja, auch wenn ich nach 5 Tagen entlassen worden bin, man muss anfangs jeden Tag dahin, ich glaube die ersten 3 Tage jeden Tag und dann jeden zweiten, dritten Tag und so. Also das war eine Zeit, die war sehr krankenhausintensiv, sag ich mal. Das war gut so, weil man kommt nicht viel ans Denken, aber man denkt auch an nichts anderes. Also die Krankheit war da wirklich präsent. Auch wenn ich jetzt nicht alles zugelassen habe und gar nicht drüber nachgedacht habe, wie zum Beispiel da in diesem MRT, was sie da mit meinem Kopf gemacht haben und mir gar nicht klar war, oder ich wollte auch nicht, dass mir klar war, wozu das alles ist. Ich wollte einfach nur da durch. Ich wollte da durch. Eine Situation war noch, jetzt weiß ich aber nicht mehr, ob das vor oder nach meiner Operation, auch nach meiner Operation, da gab es dann eine Tumorkonferenz. Also die hatten mir den Tumor entfernt, die haben den genau untersucht. Und dann sagte meine Ärztin so, morgen ist die Tumorkonferenz, kommen Sie bitte um 11 Uhr da und dahin. Und das war auch wieder so typisch ich. Ich guckte die an, ich sage, was? Was ist denn eine Tumorkonferenz? Also dieses Wort, Tumorkonferenz, als ob da Tumore sitzen, die sich unterhalten. Da hat sie mir das erklärt, dass da sitzt halt der Radiologe, der Onkologe und sie und noch jemand und noch jemand und dann unterhalten die sich über die beste Behandlung für mich, also über das, was für mich angesagt ist. Nee, habe ich gesagt, da will ich nicht hin. Guckt die mich an, sagt, ja, da wollen eigentlich immer alle hin, ja, sage ich nicht. Sagen Sie mir hinterher, für was Sie sich entschieden haben, was ich machen soll, das mache ich dann, aber mir anhören will ich das nicht. Und da habe ich so, jetzt heute weiß ich, dass das so eine Strategie von mir ist. Also ich bin da anders wie andere. Andere sind wieder anders wie ich. Also jeder hat da so seine eigene. Es gibt kein richtig und kein falsch. Das habe ich das letzte Mal schon gesagt. Und das sage ich jetzt auch und da bleibe ich auch bei. Es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt nur das, was für einen selber gut ist. Das kann sich auch während der Behandlung ändern. Oder man kann auch merken, die Strategie ist nicht richtig, ich muss sie wechseln. Aber das, was man macht, wozu man sich entscheidet, da soll man auch erstmal zu stehen. Und so war das bei mir. Ich wollte nicht wissen, ich wollte das alles gar nicht wissen. Dann erzählen die was von Chancen und Prozenten und ich wollte das alles gar nicht wissen. Sagt mir, was ich machen soll, dann kann ich immer noch überlegen, ob ich es mache. Und dann ist gut. Und so haben wir es auch gemacht. Tumorkonferenz war ich nicht dabei. Die kam hinterher an und sagte, wir haben uns entschieden, Tagliatelle, Taxomere, Töklöpöp, was sie mir dafür Worte an den Kopf geschmissen haben, was ich nehmen muss, Bestrahlung, dies und jenes. Und dann wurde ich entlassen. Tumorkonferenz, da kriegt er mich nicht rein. Heute wäre es vielleicht anders. Gott gebe, dass es nicht mehr nötig ist. Aber damals, ich wollte davon nichts wissen. Ja, und dann bin ich entlassen worden, bin mit den Befunden dann zu meinem Frauenarzt, zu meinem Professor. Der sagte, genau so würde er das auch machen. Ich sage, prima, dann machen wir das so. Ich will da jetzt nichts davon hören. Und dann haben wir es so gemacht. Dann war die Zeit im Krankenhaus, also die akute Zeit im Krankenhaus, war dann erstmal vorbei. Und dann ging es an die Chemo. Aber das ist Thema für den nächsten Podcast, weil das auch nochmal heftig ist. Und dann hört es auch auf mit dem sich rausziehen, weil dann kann man sich nicht mehr rausziehen. Das geht dann nicht mehr. Und davon dann mehr im nächsten Podcast.